Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach, Sie hören die Predigt vom 12. Juni von Pastor Axel Schlüter.
Auch von mir noch einmal einen guten Morgen hier an euch alle hier vor Ort, auch an alle, die jetzt per Video dazugeschaltet sind oder das später wahrnehmen. Ich wünsche uns offene Herzen für das, was Jesus uns ganz persönlich sagen möchte, durch seinen Heiligen Geist mitten hinein in unser Leben. Heiliger Geist, das ist ja das Stichwort dieser Tage. Wir haben Pfingsten letzte Woche gefeiert und haben da so ein paar grundlegende Dinge uns angeschaut und heute soll es die Fortsetzung geben. Wie geht es weiter nach Pfingsten? Und ganz schnell zur Erinnerung, wir haben uns die ganze Apostelgeschichte 2 zumindest so im Groben mal im Überblick angeschaut und da will ich ganz kurz mal so eine kleine Zusammenfassung machen. Wer das nochmal in Ruhe nachlesen und nachhören möchte oder nachsehen möchte, kann das über unsere Homepage tun. Wir haben festgestellt, dass dieses Wort, was wir mit Geist übersetzen, eigentlich Atem Gottes heißt. Ruach auf Hebräisch oder Pneuma auf Griechisch. Gott belebt, Gott beatmet die Menschheit, die Menschen. Das ist der Geist Gottes. Und der Heilige Geist befähigt alle, die zu Jesus gehören, nämlich ganz unabhängig von ihrem Geschlecht, von ihrem Alter oder Status oder was sonst uns Menschen unterscheidet. Der Geist Gottes bildet Gemeinde und das aus allen Kulturen, aus allen Sprachen, auch aus allen Identitäten, die Menschen haben können. Und der Heilige Geist verändert die Herzen. Er verändert Menschen hin zu Glaube, zu Taufe, zu Geistempfang und Gemeinde. Und diesen letzten Punkt, den wollen wir uns heute Morgen noch etwas genauer anschauen. Da mal einen Blick drauf werfen, was bedeutet das eigentlich, wenn wir davon sprechen. Deswegen nehmen wir uns nochmal die Apostelgeschichte vor in Kapitel 2, die Verse 37 bis 41. Und ich möchte sie uns zunächst lesen aus der Basisbibel. Das ist im Anschluss daran, dass Petrus diese Pfingstpredigt gehalten hat, sehr ausführlich dargelegt hat, seinen Zuhörern, seinen jüdischen Zuhörern, wer Jesus Christus war. Und dann geht es weiter. Mit seinen Worten traf Petrus die Zuhörer mitten ins Herz. Sie fragten ihn und die anderen Apostel, ihr Brüder, was sollen wir tun? Petrus antwortete, ändert euer Leben. Lasst euch alle taufen auf den Namen von Jesus Christus. Dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch den Heiligen Geist schenken. Diese Zusage gilt für euch und eure Kinder und sie gilt für alle in den fernen Ländern, so viele der Herr, unser Gott, noch zum Glauben an Jesus Christus hinzurufen wird. Mit diesen und noch vielen weiteren Worten beschwor Petrus die Leute und ermahnte sie, lasst euch retten, wendet euch ab von dieser ungerechten Generation. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus verkündet hatte, und ließen sich taufen. An diesem Tag gewann die Gemeinde ungefähr 3000 Menschen hinzu. Da geht's also los. Gemeinde entsteht, die Gemeinde Jesu entsteht. Das Erste, was wir hören, nachdem Petrus diese Predigt gehalten hat, dass seine Worte die Zuhörer mitten ins Herz getroffen haben. Wir kennen dieses Bild davon, dass etwas mitten ins Herz trifft, eher so von Verliebtsein, Amor verschießt seine Pfeile. Aber so ähnlich ist das gemeint. Plötzlich merken Leute, huch, da hat mich was erwischt. Da habe ich etwas gehört und das lässt mich nicht in Ruhe. Das bewegt mich. Und Menschen kommen zum Glauben. Und das ist ja so eine Sache. Wie passiert das eigentlich, dass Menschen zum Glauben kommen? Viele Wege. Aber eins ist wichtig, dass allein aus Gnade geschieht. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Das heißt, dass jemand zum Glauben kommt, sich Jesus Christus anvertraut, ist absolut hundertprozentig Gottes Handeln. Da gibt es keinen Beitrag des Menschen. Menschen erfahren, dass Gott sie rettet, dass sie gerettet sind, nehmen das an. Hundertprozentig. Denn sobald es ein menschliches Tun wäre, dann wäre es ja wieder ein Werk, was wir Menschen tun, um gerettet zu werden. Das ist also Gottes Handeln. Ganz und gar und absolut. Und gleichzeitig muss man sagen, ja, es ist dennoch die Antwort des Menschen nötig. Das geht jetzt rein von der Logik nicht so richtig auf. Wenn es hundertprozentig Gottes Handeln ist, dann ja, wenn wir dann doch irgendwie antworten, wie ist das denn? Aber bei Gott geht das. er alleine handelt im Leben von Menschen und Menschen antworten darauf. Und diese Antwort wird hier in diesem Vers ja direkt beschrieben. Also die Leute, die das jetzt gehört haben, die also so in dieser Weise angesprochen waren, die fragen den Petrus und die anderen Apostel, ihr Brüder, was sollen wir tun? Also wir merken, wir sind bewegt, Gott hat geredet in unser Leben hinein und jetzt müssen wir irgendwas machen. Irgendwie müssen wir darauf reagieren. Also was machen wir denn jetzt? Sagt uns mal, was wir tun wollen. Und da wird dann der Petrus auch ganz konkret und das wollen wir uns jetzt anschauen, was der Petrus den Leuten damals geantwortet hat und was das für heute bedeuten könnte. Das Erste, was er hier sagt, ist, ändert euer Leben. Ändert euer Leben. Umkehr kann man das jetzt als Stichwort nennen. Umkehr, was bedeutet das? Das Wort, was dort hier im Verb steht, ist im Hintergrund, was dort im Hintergrund ist, ein griechisches Wort, das heißt Metanoia. Und das meint vom Wortlaut her eigentlich Sinnesänderung. Also, dass man eine neue gedankliche Ausrichtung hat, geistige Ausrichtung hat. Das wäre aber hier viel zu wenig, wenn man das nur so benutzen würde in dieser Weise. Dann würde das heißen, aha, ich habe eine neue Lehre kennengelernt und jetzt denke ich da weiter drüber nach oder finde die gut. Das wäre aber viel zu wenig. Und deswegen wird es auch nicht mit Sinnesänderung übersetzt. In den älteren oder auch bis heute in manchen Übersetzungen steht da, tut Buße. Das wiederum hört sich wieder ganz auf der anderen Seite an. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du hörst, wenn dir jemand sagt, tu Buße, dann hat man so das Gefühl, ich muss jetzt aber ganz schwere Sachen tun. Jetzt muss ich aber ganz viel machen und tun, um mir diese Rettung wirklich zu erarbeiten. Also da fällt es dann auf der anderen Seite runter. Deswegen ist das Wort Umkehr eigentlich das Passendste dazu. Ich habe euch hier ein Schild, ihr kennt das schon von mir, glaube ich, ein Schild dazu gemalt, was es im deutschen Straßenverkehr nicht gibt, aber in anderen Ländern, Australien oder Amerika oder so, da gibt es dieses Schild, U-Turn, Umkehr. Das heißt, wenn du weiterfährst auf dem Weg und wenn er noch so schön aussieht, im Moment, da kommt gleich irgendwas, da geht es den Abhang runter oder die Straße ist zu Ende. Also wenn du jetzt nicht umkehrst, dann wird es nicht gut werden. Also den Weg, den du beschreitest, kannst du nicht weiter bewegen. Du musst umkehren. Und wenn jetzt zur Umkehr gerufen wird, dann meint das nicht nur, mach mal was anderes, so alternativer Lebensstil oder irgendwas, sondern es ist die andere Seite von dem, was Jesus nämlich jedem Menschen sagt. Er sagt, folge mir nach. Es geht also nicht nur um eine Abkehr von etwas. So wird Christsein ja oft genug verstanden, wenn ich Christ werde, dann darf ich ganz viele Sachen nicht mehr, sondern es geht vor allen Dingen um eine Hinkehr. Es geht darum, dass ich von meinem eigenen Weg mich abkehre und mich hinkehre zu Jesus, im Vertrauen auf ihn mein Leben gestalten will, ihm hin und auf ihn zu lebe. Das ist Umkehr, dass wir unser Leben Jesus anvertrauen mit allem, was wir mitbringen. Und mit allem, was auch an Schuld da ist, wir können mit allem zu ihm kommen. Das ist also so das Erste, was hier der Petrus den Menschen sagt. Das ist die grundlegende Antwort auf das, was Gott getan hat. Ich kehre um, ich wende mich Jesus zu, ich vertraue mich ihm an. Und direkt danach, als Zweites, kommt dieses, lasst euch alle taufen auf den Namen von Jesus Christus. Also Taufe und Umkehr sind so zwei Dinge, die ganz dicht beieinander gehören, die immer zusammengehören. Menschen kehren um und dann lassen sie sich taufen. Dieses Wort im Griechischen, was dort für taufen jetzt im Verb steht, heißt baptizo. Und das meint tatsächlich taufen, aber vom Wortlaut her, von dem, wie es damals gemeint war, meint das eintauchen und untertauchen. Daher haben die Baptisten ihren Namen bekommen, zuerst, glaube ich, als Schimpfwort, aber dann irgendwann hat sich das verselbstständigt. Also das hängt an diesem Wort taufen. Eintauchen, untertauchen, da ist also richtig viel Wasser im Spiel. Also wir reden, wenn wir von Taufe reden, zumindest nach dem Neuen Testament, nicht von ein bisschen Luftfeuchtigkeit oder sowas, sondern da geht richtig mit Wasser. Das, was wir eben am 24. Juli ausprobieren wollen, mal am Heimstettener See mit ganz, ganz viel Wasser, das mal zu machen. Taufen, untertauchen, wer sich taufen lässt, der wird untergetaucht, hineingetaucht in Jesus Christus. Und das Zweite, was hier wichtig ist, ist, dass es auf den Namen von Jesus Christus geschieht. Vielleicht wunderst du dich so ein bisschen, was du im Ohr hast, was man so sagt beim Taufen. Meistens wird gesagt, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, also so trinitarische Formel, aber im Namen. Was heißt im Namen? Das heißt stellvertretend. Also wenn der Pastor oder der Pfarrer oder der Priester oder die Priesterin das sagt, dann meint sie damit, ich bin hier stellvertretend für Jesus oder Gott. Eigentlich tauft hier der dreieinige Gott, aber ich mache das im Namen, stellvertretend. So ist das aber in dem Neuen Testament nicht gemeint, sondern diese Stellvertretung geht deswegen nicht, weil die Aufgabe des Taufens ist an die Gemeinde gegeben. Also nicht der Priester tauft da eigentlich oder der Pastor oder der Pfarrer, sondern eigentlich tauft die Gemeinde. Und der macht das nur stellvertretend für die Gemeinde. Deswegen haut das mit dem im Namen nicht so richtig hin. Manche sagten dann in den Namen, sozusagen in Jesus hinein. Das ist ein netter Gedanke, aber ist auch nicht biblisch. In der Bibel steht tatsächlich auf den Namen. Und das hat eine bestimmte Bedeutung. Das bedeutet damals, dass man jemanden in ein anderes Eigentum überstellt. Damals gab es schon sowas Ähnliches wie Banküberweisung. Noch nicht elektronisch und so, aber sowas Ähnliches gab es schon. Und das heißt, wenn ich eine Überweisung tätige, dann das Geld, was mir gehört, überweise ich jemand anders und dann gehört es dem. Dann habe ich das weggegeben, dann gehört es dem anderen. Und wenn jemand getauft wird, dann überstellen wir den sozusagen ins Eigentum von Jesus. Der gehört nicht mehr sich selbst, sondern der gehört oder die gehört jetzt Jesus Christus. Die Taufe ist sozusagen das Siegel darauf, der Überweisungsvorgang, dass jemand jetzt ganz Eigentum von Jesus ist, dass Jesus der Herr seines und ihres Lebens geworden ist. Deswegen heißt es auf den Namen, weil wir in der Taufe jemanden ganz und gar ins Eigentum von Jesus geben. Das ist das Zweite, was unmittelbar mit der Umkehr zu tun hat. Und nun möchte ich mit uns einen kleinen Ausflug machen, einen kleinen geschichtlichen Ausflug zur Taufe. Da mal ein bisschen was zu sagen, weil es ist ja nicht so ganz ohne das Thema Taufe, das weiß ich. Und deswegen will ich es trotzdem mal versuchen, ein bisschen uns daran zu führen. Ich habe das mal überschrieben, Taufe, Täufer, Baptisten. Wenn ich sage, wir Baptisten, dann weiß ich nicht, wer sich jetzt hier gerade darin wiederfindet. Ob du sagst, ja, hier, ich gehöre dazu. Oder ob du sagst, nee, ich bin einmal gar nicht, gehört zu irgendeiner anderen Gemeinde erstens. Oder ich fühle mich jetzt eher als Nachfolger Jesu oder so. Ich würde das nicht so sagen. Also wenn ich jetzt von wir Baptisten rede, dann meine ich, dass wir als Gemeinde dazugehören. Wir gehören zum Bund Evangelische Freikirchen Gemeinde in Deutschland. Und da sind wir eine Baptistengemeinde. Deswegen wir Baptisten, wir so als Gemeinde hier an diesem Ort. Taufe, zunächst einmal sind sich, glaube ich, alle Bibelausleger im Großen und Ganzen einig, dass es zur Zeit Jesu, also zur Zeit der frühen Gemeinden, noch keine Kindertaufe gegeben hat. Manche versuchen das so ein bisschen reinzulesen an manchen Stellen, wo es heißt, er ließ sich mit seinem ganzen Haus taufen, ob da Kinder dabei gewesen sind, kann man lange drüber diskutieren, aber im Großen und Ganzen ist man sich darüber einig, dass es das nicht gegeben hat. Es kamen Menschen zum Glauben, ganz klar, und dann ließen sie sich taufen. Dann haben sie sich taufen lassen. Das war ein logischer Zusammenhang, so wie wir das gerade gesehen haben. Dann passierte was ganz Entscheidendes. Wir haben gerade schon den Kirchenvater Augustinus hier in der Abbildung gesehen, wie immer er ausgesehen hat. Das war ein wichtiger Mensch, der eine ganz wichtige theologische Orientierung gegeben hat für die Kirche. Denn es ist etwas passiert. Im vierten Jahrhundert unter Kaiser Konstantin wurde die christliche Religion zur Staatsreligion in Rom. Und das kann man gar nicht unterschätzen, was das bedeutet. Das hieß, vorher war sie eine von vielen anderen Religionen, die es so im Römischen Reich gab, war auch gar nicht so arg wichtig, noch nicht mal richtig groß. Und dann hat er sie zur Staatsreligion gemacht. Und auf einmal wurde diese Religion, diese Kirche, ganz dicht mit dem Staat verbunden. Oder eins mit dem Staat verbunden. Man hat auf einmal die Tür geöffnet zur Macht, nämlich zur Macht über Menschen. Und dann hat Augustinus viele wichtige Dinge geschrieben. Er hat dann aber auch die Kindertaufe theologisch begründet. Das gab es bis dahin noch nicht. Ob es das überhaupt schon mal gemacht wurde, kann man drüber streiten. Aber da wurde sie theologisch begründet. Und die Kindertaufe hat eine ganz wichtige Funktion. Sie hat nämlich die Funktion, die Bevölkerung für die Kirche und dann auch für den Staat zu sichern. Die Kinder werden ja nicht gefragt, die werden einfach getauft. Und wenn man dann halt da wohnt und lebt, gehört man dazu. Also da ging es los und man sagt heute, dass vielleicht die Kindertaufe zur Regel geworden ist über die nächsten Jahrhunderte, sodass man so um 1000 rum sagen kann, das war dann die Regel, da gab es dann nichts anderes mehr. Dann kam die Reformation. Das ist jetzt sehr großer Sprung, wir hüpfen jetzt hier sehr großzügig durch die Geschichte. Kam die Reformation 1500. Und Luther und Zwingli und Calvin und wie sie alle hießen, haben auch über Taufe nachgedacht. Haben auch überlegt, wie ist das denn eigentlich mit der Taufe? Wie machen wir das denn? Luther hatte am Anfang so Gedanken, ob das alles so richtig ist. Aber früher oder später hat man sich mit den Fürsten verbunden, war auch darauf angewiesen. Und dann war die Kindertaufe wieder gesetzt und hat sie also im Grunde weitergeführt. Es gab noch den sogenannten dritten Flügel der Reformation, das nennt man die Täufer. Ist eine ganz, ganz unterschiedliche Gruppe, viele kleine Gruppierungen, die aber gesagt haben, von der Bibel her dürfen wir keine Kinder taufen. Nur wer gläubig geworden ist, darf getauft werden. Und wir taufen unsere Kinder nicht mehr. Und da ist was Spannendes passiert. Auch wenn sich die Lutherischen und die Reformierten und auch die katholische Kirche in vielem überhaupt nicht einig waren, sodass man sich ja dann auch im Dreißigjährigen Krieg richtig bekriegt hat, in dieser einen Sache waren sich einig. Kinder müssen getauft werden. Und wer die Kinder nicht tauft, der wird verfolgt. Und tatsächlich wurden Tausende von den Täufern auf dem Scheiterhaufen hingerichtet oder ertränkt. Das war so die Spezialität, dass man das gerne gemacht hat. Das ist ja zynisch, dass man Leute, die Taufe besonders wichtig hält, dass man die denen ertränkt. Tausende wurden auf die Weise umgebracht. Weil, wenn man sich das bewusst macht, was passiert, wenn man jemanden nicht als Kind tauft, sondern sagt, der soll das selber tun? Man entzieht diesen Menschen dem Staat und der Kirche. Die entscheiden auf einmal selber, was sie wollen. Die werden nicht einfach nur mit hineingenommen, weil sie da jetzt gerade lebten, ob katholisch oder evangelisch oder reformiert, also lutherisch oder reformiert, sondern die sollen das selber entscheiden. Das darf nicht sein. Das darf auf gar keinen Fall sein. Und so wurden sie also aufs Erbittertste bekämpft, die Täufer, in ihren ganz großen unterschiedlichen Art und Weise, wie sie gelebt haben. Es gibt in Zürich, glaube ich, gibt es eine Stelle, wo auch eine Plakette angebracht ist, wo man also das erste Mal diese Täufer auch ertränkt hat. Wer sich darüber informieren möchte, kann ich einen Podcast empfehlen, den ich mir auch in den letzten Monaten durchgehört habe, radikale-reformation.de, wo Jens Stangenberg, das ist ein Pastor unseres Bundes, ganz ausführlich darüber, über diesen dritten Flügel der Reformation erzählt. Es ist hochspannend, vieles wusste ich überhaupt nicht bis dahin und war sehr beeindruckt, was es da alles gibt. Gibt es auch als Buch. Und noch etwas kann ich empfehlen. 500 Jahre Täuferbewegung ist etwas, was im Moment versucht wird, ins Bewusstsein zu holen. Unser ehemaliger Pastor oder euer ehemaliger Pastor Bernd Denski war mit einer der Initiatoren dieser Bewegung. Vor einigen Jahren wurde ja 500 Jahre Reformation gefeiert und da fielen die Täufer komplett unter den Tisch. Die hat man gar nicht berücksichtigt. Die evangelischen, lutherisch reformiert und auch die katholischen haben sich da großartig bewegt miteinander, aber die Täufer wurden übersehen. Und hat man gesagt, nee, das kann nicht sein. Und 2025 war die erste Gläubigentaufe und auch so eine Art Täuferkonzil, ich glaube in Zürich. Und dann hat man gesagt, dann nehmen wir diesen Termin und feiern 500 Jahre Täufertum. Also wer sich da noch weiter informieren möchte, es ist ein weites Feld. Die Täufer wurden verfolgt aufs Erbittertste. Das war dann natürlich im Laufe der Jahrhunderte, hat sich das gegeben, da hat man nicht mehr so viele Leute auf den Scheiterhaufen verbrannt. Der Deutsche Baptismus wurde 1834 gegründet, da wurde die erste Gemeinde in Hamburg gegründet, da wurde natürlich niemand mehr umgebracht, aber ins Gefängnis wurde man trotzdem noch geworfen. Also das war damals auch etwas, wenn Menschen gesagt haben, wir wollen unsere Kinder nicht mehr taufen lassen. Heute ist das mit uns, ich sage jetzt mal uns Baptisten oder uns, viel andere Gemeinden, die keine Kinder taufen, etwas entspannter. Und das ist auch gut, dass es also eine etwas entspanntere Gegenwart gibt. Wir haben gutes ökumenisches Miteinander mit Gemeinden unterschiedlichster Art und Weise. Das ist auch ein echter Gewinn, dass man sich nicht mehr bekämpft an dieser Stelle. Genau, auch wenn wir sicherlich, wenn wir über Taufe diskutieren würden, uns da auch heute nicht einig werden, wie man das richtig sieht. aber dass man sagt, wir verbinden uns auf das, was wichtig ist. Die evangelischen Kirchen haben sich auch mal förmlich entschuldigt oder um Vergebung gebeten vor einigen Jahren an die Adresse der Täufergemeinden, weil das bewusst geworden ist, wie man mit ihnen umgegangen ist, dass das so völlig daneben war. Auch Luther, was der da zum Teil zugeschrieben hat, war unter aller Kanone. Also dass sie das heute nicht mehr so teilen. Auf der anderen Seite sind wir aber auch als Gemeinde herausgefordert, über Taufe und Mitgliedschaft nachzudenken. Das ist ja eins der Grundfesten gewesen, des deutschen Baptisten zumindest und woanders auch, dass man die Mitgliedschaft in der Gemeinde immer auch an die Taufe gebunden hat. Das kann also auch heute bei uns noch, nach unserer Ordnung, kann nur jemand Mitglied in unserer Gemeinde werden, der als Gläubiger irgendwann mal getauft wurde oder bei uns getauft wird. Und das kann man bedenken, darüber kann man nachdenken und das werden wir auch sicherlich in der nächsten Zeit irgendwann mal machen, ob noch in diesem Jahr oder wann, dass wir sagen, muss diese enge Verbindung sein? Bildet das wirklich gelebte Gemeinde ab? Dass Menschen, die aus welchen Gründen auch immer, aus ihrer persönlichen Wegführung mit Gott sagen, ich kann mich jetzt nicht für mich dann nochmal taufen lassen, dass die nicht Mitglied werden können. Darüber kann man nachdenken. Man schätzt, dass die Hälfte der Baptistengemeinden in Deutschland mittlerweile da auch eine andere Regelung haben, dass es da also auch durchaus ein Miteinander und Ausnahmen geben kann. Also, ganz kurz zusammengefasst, Baptisten und die Taufe heute. Wir halten natürlich an der gläubigen Taufe fest. Also, wir können auch nichts anderes in der Bibel finden und wollen uns da auch dran halten, zumal wir auch in einem Erbe stehen, wo unsere, hört sich immer so ein bisschen pathetisch an, unsere Väter dafür sogar ins Gefängnis gegangen sind oder umgebracht wurden, gibt es Dinge, die sollte man nicht leichtfertig aufgeben. Es ist, davon bin ich tief überzeugt, das, was wir in der Bibel finden, wenn es um Taufe geht. Und das halten wir fest. Und das bekennen wir auch. Da müssen wir uns auch nicht verstecken. Aber zugleich wollen wir die 2000 Jahre Kirchengeschichte nicht ignorieren. Also wir stehen auch in der Geschichte einer bestimmten Entwicklung, dass es dann irgendwann halt die Kindertaufe gegeben hat und bis heute viele Menschen prägt und manche Menschen auch trägt. Und wir lassen es nicht zu, dass ausgerechnet die Tauffrage uns voneinander trennen soll. Das muss man nicht mit überzogen bekämpfen, sich gegenseitig bekämpfen, wenn man da unterschiedlicher Meinung ist. Und für uns als Gemeinde hier heißt das, dass Ordnungen natürlich wichtig sind, um Gemeinde in dieser Welt zu sortieren. Ich bin durchaus ein Freund von Ordnungen, weil ich glaube, das hilft an manchen Stellen, dass Dinge sortiert sind, ob in der Gemeindeordnung oder in der Wahlordnung, die wir haben. Aber Ordnungen dürfen die Gemeinschaft der Gemeinde Jesu nicht behindern. Also wenn Ordnungen dazu führen, dass man nicht mehr Gemeinde leben kann, so wie sie ist und wie sie sich entwickelt, dann muss man Ordnungen ändern. Das ist einfach so und deswegen werden wir uns sicherlich bei Zeiten mit diesem Thema beschäftigen, ob wir auch an dieser Stelle unsere Ordnung ändern können und wollen. Aber das können wir nur im Miteinander, im gemeinsamen Gespräch darüber. Aber wir haben uns in der Gemeindeleitung darüber durchaus schon mal Gedanken gemacht und gesagt, das ist etwas, was wir dann auch bei Zeiten mal anpacken müssen. Weil es, so wie sie im Moment ist, unsere gelebte Gemeindewirklichkeit einfach nicht abbildet. Es gibt so viele, die unter uns sind, die über Jahrzehnte schon hier mitleben, die aber nicht Mitglieder werden können. Das ist auch nicht in Ordnung. Deswegen muss die Ordnung geändert werden bei Zeiten. Also, das war jetzt mal so ein kleiner Ausflug zu dem zweiten Punkt der Taufe. Lasst euch alle taufen auf den Namen von Jesus Christus. Also Umkehr zu Jesus und sich taufen lassen gehört unmittelbar zusammen. Das ist so ein Paket. Und das nächste gehört auch zu diesem Paket dazu. Dann wird euch Gott euch eure Schuld vergeben und euch den Heiligen Geist schenken. Die Schuldvergebung ist etwas, was zur Umkehr dazugehört. Ganz automatisch, also wenn wir uns Jesus zuwenden und ihn um Vergebung bitten, das geht. Und der Heilige Geist gehört dazu, dass jemand den Heiligen Geist bekommt. Wenn wir das in der Bibel lesen, vor allen Dingen in der Apostelgeschichte, dann merken wir, dass Taufe und Geistempfang im Neuen Testament auch immer ganz dicht beieinander sind. Wie auch immer man das auseinanderschlüsseln will, das gibt keine Regel, die man daraus erheben kann, aber es gibt eine Nähe. Das heißt, dort, wo Menschen umgekehrt sind, wo sie sich taufen lassen, die werden auch mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wie kann man das umsetzen? Wir machen das so, dass wir deswegen für unsere Täuflinge beten, nämlich im Anschluss an die Wassertaufe, in dem also das passiert ist, mit, wie wir gesehen haben, reichlich Wasser, dass jemand getauft ist, und dass wir dann für diejenigen beten und ganz bewusst auch darum beten, dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Darüber haben wir auch mit den Täuflingen geredet, jetzt immer wieder in unserem Taufkurs, um das bewusst zu machen. Darum geht es auch. Ein wesentlicher Bestandteil: Umkehr, Taufe, Geistempfang. Und schließlich, ihr merkt, ich mache das jetzt noch ein bisschen schnell, schließlich wird uns dann erzählt in Vers 41, dass viele die Botschaft angenommen haben, die Petrus verkündet hatte, also umgekehrt sind, dann sich taufen ließen und damit dann auch zur Gemeinde hinzugetan wurden. Damals 3000, und dann ging es immer weiter. Also, wer umkehrt, wer sich taufen lässt, durch den Heiligen Geist erfüllt wird, der gehört dann auch in die Gemeinde. Also die Gemeinde ist jetzt nicht nur so eine, ja, auch nett Geschichte, sondern es geht auch da, dass wir hineingetauft werden in den Leib Christi. Dass wir also miteinander diese geistliche Wirklichkeit bilden. Und das hat auch was mit Gemeindezugehörigkeit zu tun. Das hat etwas damit zu tun, dass ich mich in einer Gemeinde verbindlich mache, dass ich dazugehöre, dass ich mitlebe, mittrage, mitgestalte. Also so ein individuelles Christsein, wie es heute ja ganz oft zu hören ist, dass man sagt, ich kann ja auch nur für mich so Christ sein, das geht ja niemandem was an und so. Das passt zwar in unsere Gesellschaft, aber von dem, was wir in der Bibel wahrnehmen, passt es nicht. Dort werden Menschen, die Jesus nachfolgen, sich immer finden und zusammenfinden in Gemeinde und dort zusammen verantwortlich, gegenseitig, gemeinsam Gemeinde bilden. Pfingsten. Wie geht es weiter? Wir haben heute so einen ganz kleinen Schlagwort mal versucht drauf zu werfen, und ich möchte das nochmal mit einem Bibelvers sagen, den wir im 1. Korintherbrief finden, 1. Korinther 12, Vers 13, wo es im großen Rahmen um Gemeinde geht, um den Leib Christi, um die Gaben des Geistes. Und dann sagt Paulus: Denn als wir getauft wurden, sind wir durch den einen Geist alle Teil eines einzigen Leibes geworden. Egal, ob wir Juden oder Griechen, Sklaven oder freie Menschen waren. Und wir sind alle von dem einen Heiligen Geist erfüllt worden. Da kommen diese vier Schlagworte eigentlich genau genommen nochmal vor. Wer ist dieses Wir? Wir, das sind die, die zu Jesus gehören. Wir, das sind die, die zu Jesus umgekehrt sind, sich ihm zugewandt haben. Also die Umkehr ist das Erste, was die Basis ist überhaupt, dass es ein Wir gibt. Was passiert mit den Wir? Die haben sich taufen lassen, wie schon gesagt. Umkehr und Taufe, da ist ein unmittelbarer Zusammenhang, ein unmittelbares Miteinander. Und dann macht er hier deutlich, dass alle von dem einen Heiligen Geist erfüllt worden sind. Also Umkehr, Taufe, Geistempfang, das ist das Gesamtpaket. Und die, die so zusammenkommen, werden dann Teil des einen einzigen Leibes, nämlich der Leib Jesu Christi, diese geistliche Wirklichkeit, die Gemeinde ist, die Gemeindezugehörigkeit. Also hier haben wir nochmal alle vier Punkte in diesem einen Vers zusammengefasst. Und ich möchte schließen, indem ich das nochmal versuche, persönlicher zu fragen oder zu sagen. Ich weiß nicht, was für dich heute Morgen das Wichtigste oder das Entscheidende ist, wenn du diese Aufzählung hörst. Vielleicht ist es an der Zeit, umzukehren. Vielleicht gibt es Punkte in deinem Leben, wo du merkst, es ist Zeit, umzukehren und einen neuen Schritt auf Jesus zuzumachen. Vielleicht ist es Zeit, das erste Mal verbindlich zu machen, zu antworten auf das, was Jesus schon längst in deinem Leben gemacht und gesagt und getan hat. Da möchte ich dich dazu ermutigen, einen konkreten Schritt auf Jesus zu gehen. Vielleicht ist es die Taufe. Du sagst, ja, mit der Frage beschäftige ich mich schon länger. Wie ist das mit der Taufe? Trifft das für mich zu? Ist das für mich dran? Wenn wir in diesem Jahr am 24. Juli taufen, dann können wir das gerne im Herbst wiederholen. Also es gibt da keine Regel, dass man nur einmal im Jahr taufen darf. Nein, man kann auch öfter taufen. Das heißt, wenn du für dich merkst, das ist so ein Schritt, der für mich dran ist, dann darfst du mich oder auch andere aus der Gemeindeleitung gerne ansprechen. Vielleicht ist es Zeit für dich, darum zu beten, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. so sagst, Mensch, jetzt habe ich Pfingsten so viel davon gehört, wie wichtig der ist, dann nimm dir jemanden, den du vertraust und sagst, komm, können wir nicht zusammen beten und kannst denjenigen oder diejenige bitten, du bet doch mal für mich, dass ich mit dem Heiligen Geist erfüllt werde. Ich habe da das Gefühl, dass da mehr geht, dass auch der Heilige Geist eine größere Rolle in meinem Leben spielen kann, zumindest bewusster. Dann kann ich dich dazu ermutigen. Vielleicht ist es auch dran, dich in der Gemeinde verbindlich zu machen. Muss jetzt nicht unsere Gemeinde sein, wenn du aus einer anderen Gemeinde oder Kirche da bist, aber zu sagen, okay, ich will nicht nur Gast sein, ich will nicht nur Besucher sein, nicht nur einer, der so zuschaut oder eine, die zuschaut, sondern ich möchte mich einbringen, verbindlich machen. Ich möchte diese Wirklichkeit des Leibes Christi, diese geistliche Wirklichkeit mitgestalten und daran teilnehmen. Da möchte ich dich auch da ermutigen, zu sagen, okay, ich mache mich jetzt hier verbindlich. Auf mich kann man zählen, aber ich zähle auch darauf, dass dann andere sich um mich kümmern. Vielleicht ist einer von diesen Punkten für dich dran und ich möchte dich herzlich ermutigen, dieser Spur nachzugehen, wenn du merkst, dass Gott dich in dieser Weise heute Morgen angesprochen hat. Jesus begegnet uns ganz persönlich und er ruft uns in die Nachfolge, komm, folge mir nach und wir können umkehren zu ihm. Und wer umkehrt, der soll sich dann auch taufen lassen, dass dieser Eigentumswechsel dann auch ganz fest gemacht wird, dass man umgebucht wird auf das Eigentum Jesu. Und wir können damit rechnen, dass Gott uns erfüllt mit seinem Heiligen Geist. Wir müssen nicht aus eigener Kraft leben und ihm nachfolgen, sondern können das aus der Kraft Gottes tun. Und wir können uns einbinden lassen in Gemeinde, verbindlich machen in einem Geben und Nehmen, in einem Miteinander, immer konkret in einer Ortsgemeinde. Dazu möchte ich uns herzlich ermutigen. Gott segne uns dazu. Amen.